Grenzkontrollen, Abschiebehaftanstalten in Grenznähe, Abschiebung auch nach Syrien und Afghanistan. Was sagst du zu diesen aktuellen politischen Entwicklungen?
Im Prinzip ist eine weitere Zuspitzung der letzten Monate, also das ist die Entwicklung, die habe ich tatsächlich auch schon vor Solingen, gab es ja die Entwicklung, die jetzt beschrieben wurde, dass Menschen sich überbieten wollten, wer besser abschieben kann. Und das war schon etwas, was nicht nur mich, sondern viele Menschen in meinem Umfeld massiv irritiert hat, weil es eigentlich ja so war, dass zu Beginn des Jahres Menschen gerade aus anderen Gründen auf die Straße gegangen sind, eigentlich eher verbindende Gedanken im Kopf hatten, wie wir irgendwie ein würdevolles Miteinander irgendwie finden können. Und jetzt, wenn eine Rhetorik eigentlich nochmal verstärkt wird, die eigentlich aus dem Lager kommt, gegen das man auf die Straße gegangen ist.
Ja. Ich hatte schon ein bisschen meinen Eindruck geschildert, was gemacht wurde nach diesen riesigen Protesten. Es sind wirklich viele Millionen auf die Straße gegangen. Was war denn dein Eindruck, wie die politischen Parteien darauf reagiert haben?
Gar nicht. Ich warte bis heute noch auf eine Antwort darauf, eine politische. Das heißt, aus meiner Sicht war es ja so, dass aus einer Beobachterperspektive, wiederum nur meine persönliche, aber ich denke, dass das vielleicht manch einer die Einordnung und Beobachtung teilt, dass man teilweise am Anfang überlegt hat, wie man sich positioniert, weil man festgestellt hat, hier ist eine Zivilgesellschaft und viel Zivilgesellschaft auf der Straße und möchte irgendwas verändern. Und dann ist man mitgelaufen teilweise man versucht dann irgendwie auf Bühnen irgendwie auch dann als Teil diese Bewegung wahrgenommen zu werden. Aber jetzt politisch in umsetzbaren Aktionen oder eine Politik, die das irgendwie versucht anzugehen, was auf die Straße getragen wurde, habe ich aus keiner demokratischen Partei ansatzweise Bemühungen gesehen. Das heißt, es fehlt bis heute, und wenn ich ehrlich bin, medial, politisch, beides kam eher so Vorwürfe, die ich wahrgenommen habe, nach dem Motto, ja, da müsst ihr ja schon Bündnisse schaffen und ganz klare Forderungen an uns stellen, als wäre es in dem Fall eine Zivilgesellschaft, deren Aufgabe, die Aufgabe, die Arbeit zu leisten, die eigentlich Politik leisten sollte.
Wir haben es jetzt gesagt, es findet aktuell ein Überbietungswettkampf statt, wer mehr abschieben kann. Wo sind diese ganzen vielen Leute, die damals gegen die Massendeportationspläne protestiert haben? Jetzt so aktuell höre ich nicht von größeren Protesten.
Ja, das ist ziemlich die Frage, ne? Also es ist auch damals, hat ja auch viele beschäftigt, wieso so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Ich glaube, dass es tatsächlich verschiedene Gründe hat, wieso es so war. Ich glaube auch tatsächlich, dass vielleicht auch eine Hoffnung mit verbunden war, dass politisch das aufgegriffen wird. Ich glaube, dass es komplex ist, wieso es jetzt gerade nicht dazu kommt, dass Menschen auf die Straße gehen. Ich glaube tatsächlich, dass, also wie gesagt, so der Zeitpunkt, die Recherche, auch die Begrifflichkeit, dass man Deportation als Begriff extra gewählt hat, ich glaube, dass auch das ausschlaggebend war für viele Menschen, was eben dann auch einige Emotionen bei Menschen getriggert hat. Und ich glaube schon, dass vielleicht auch jetzt eine Müdigkeit eingetreten ist, auch ein Zermürbtsein, weil man das Gefühl hat, also was muss man denn noch machen, dass politisch das irgendwie wahrgenommen wird. Also vielleicht ist es auch mit ein Faktor von verschiedenen Faktoren, wieso es jetzt nicht auf die Straße getragen wird.
Du hast nicht nur eine riesige Demonstration organisiert, sondern auch ein Barcamp im SC-Stadion, Demo und dann. Was ist davon geblieben? Gibt es ein Weiterleben der dort vorgebrachten Ideen zum Kampf gegen die Rechtsentwicklung?
Es ist an sich schwierig zu erfassen, was nur so nach einer Demo passiert. Wenn man ehrlich ist, müssten wir die 30.000 Menschen befragen, wie es bei ihnen weitergegangen ist. Und ich weiß tatsächlich von vielen Menschen, dass eigentlich ihre Sichtweise auf Dinge sich geändert hat, dass sie einfach Dinge jetzt ansprechen, die sie vielleicht vorher nicht angesprochen haben, dass sie vielleicht ihrem privaten, beruflichen Umfeld einfach auch Themen angehen. Das heißt, es haben definitiv Veränderungen stattgefunden, nur wurde das nie so richtig erfasst, weder medial noch politisch. Ich weiß aber von konkreten Aktionen und Plänen oder eben Umsetzungen, zum Beispiel beim Demokratiecamp gab es eine Gruppe von Personen, die gesagt hat, die wollen ein soziales Netzwerk gründen, weil immer die Frage auch aufkam, wie kann ich weiter informiert bleiben, wie kann ich mich mit Menschen irgendwie verbinden oder Verbündete finden oder Projekte gemeinsam angehen. Und deswegen hat man ein soziales Netzwerk aufgesetzt, was eben nicht wie Facebook und Co. irgendwelchen Businessmodellen folgt und eigentlich Demokratien schwächt aufgrund der Algorithmen, die sie da haben, sondern eben so ist, dass eigentlich Ideen, Lösungsansätze, also alles, was eine Demokratie stärkt, das eigentlich unterstützt und gefördert wird. Und das Netzwerk gibt es und aktuell sind, glaube ich, nach heutigem Stand 163 Demokratinnen aus dem Raum Freiburg da schon drin und es ist langsam wachsend. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht gezielt dafür Werbung gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen es irgendwie auch dann organisch wachsen lassen über Mundpropaganda und vielleicht auch über diesen Beitrag.
Da ist natürlich dann wieder immer die Frage, wen erreicht es, bleibt man da nur in einer kleinen Bubble und hat das irgendwelche größeren gesellschaftlichen Wirkungen?
Eben, man kann natürlich alles, also ob es selbst auch die Kundgebung mit 30.000, kann man fragen, welche anderen mehreren Tausend oder 100.000 waren denn nicht da? Das heißt, die Frage kann man und muss man auch immer stellen, die ist wichtig und richtig. Ich denke einfach, das Wichtigste für mich war so ein Punkt zu sagen, dass man einfach hier ein demokratisches Potenzial auf der Straße hatte und es darum ging, wie kann man das irgendwie noch konservieren oder aufrechterhalten und vielleicht auch noch fördern, dass da noch mehr einfach auch längerfristig und kontinuierlich irgendwie weitergehen kann. Und ich glaube, dass da so eine Plattform zu haben, wo ich weiß, das ist nicht irgendwas eine Aktion oder jetzt einmal ein Protest oder eine Straße, sondern wie so ein Raum, wo ich eben asynchron auf Ideen stoßen kann, auf Menschen treffen kann, Angebote von Angeboten erfahren kann. Ich glaube, dass das ein richtiger Ansatz ist. Und da kann man sicher daran arbeiten, dass man diese Plattform noch diverser aufstellt, und um so die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit nochmal zu verstärken.
Von den sogenannten sozialen Medien nochmal zu den herkömmlichen Medien, sage ich mal. Du kritisierst im Netz immer wieder auch die Rolle der Medien. Welche Verantwortung tragen denn die Medien für die aktuelle rassistische Stimmung in Deutschland? Du hast zuletzt zum Beispiel eine Art Sommerinterview in der Badischen Zeitung mit der Landesvorsitzenden der AfD scharf kritisiert.
Ich glaube, dass Medien eine zentrale, eine wichtige Rolle spielen, aber ich sehe es tatsächlich gar nicht so losgelöst von Politik. Also aus meiner Beobachtung gibt es so eine medial-politische Verzweigung, Verzahnung, die eigentlich ungesund auf beiden Seiten ist und immer beide Seiten auf die anderen zeigen. Das heißt, ich mache Politik, weil Medien darüber berichten und Medien sagen, ich berichte darüber, weil die Politik so gemacht wird und mir nie so richtig greifen kann. Und deswegen ist es für mich tatsächlich keine gute Entwicklung, demokratisch betrachtet. Und da gilt es eigentlich wirklich genau zu analysieren, wie kann man die mit gegenwirken. Das heißt, die zentrale Frage ist eigentlich, wie kann man es besser machen? Ich glaube, dass man da noch stärker einen Dialog suchen müsste. Aus medialer Sicht, ich glaube auch tatsächlich, dass auch Strukturen und Prozesse nicht allen bekannt sind, die dazu führen, dass wir so eine Entwicklung haben, wie sie gerade ist. Also zum Beispiel, dass natürlich auch Zeitungen oder Medienhäuser Entwicklungen haben, wo sie zum Beispiel Einkürzungen vornehmen müssen, wo einfach dann weniger Zeit bleibt für Recherche und man auch an manchen Stellen auch so ein Irrglaube herrscht, dass man immer schnell und gleich viel informieren muss, an mancher Stelle, wo man sagen müsste, nee, jetzt braucht es eigentlich erstmal eben nicht das Schnelle und irgendwas raushauen, sondern erstmal vielleicht doch einen Abstand und richtig recherchieren und sich die Frage stellen, worüber, wie berichte ich jetzt eigentlich, also eben nicht der Dynamik, die teilweise in sozialen Netzwerken angestoßen wurde, einfach zu folgen, die tatsächlich Populismus in dem Fall auch stärkt. Also ich glaube, dass es da viel gibt, was man aufgreifen müsste. Aus meiner Sicht sind da zu wenig Schritte in den letzten Jahren getan worden.
Das geht schon fast in eine bisschen Abschlussfrage, wobei das jetzt Medienaspekt gewesen ist, über vielleicht von dir einfach noch ein paar Gedanken dazu, was man dieser stetigen Rechtsentwicklung jetzt und auch der aktuellen rassistischen Stimmung entgegensetzen kann. Wie kann man es schaffen, dass auch Stimmen mehr gehört werden, die sich gegen so massive Abschiebewellen etc. und eine Entrechtung von migrantischen Menschen, die sich da einsetzen?
Also ich glaube, dass es da verschiedene Antworten drauf gibt. Also unter anderem soziale Netzwerke können auf der einen Seite natürlich eben dann Demokratie schwächend und schädigend sein. Auf der anderen Seite wiederum können sie Transparenz schaffen für Stimmen, die sonst eben nicht in den Medienhäusern stattfinden. Wie zum Beispiel jetzt den Blogbeitrag, den ich geschrieben habe, ist ja in etwas, wo ich jetzt eben nicht keine Plattform dafür brauche, sondern das Netz einfach nutze, um dann so eine Stimme eben dann auch Gehör zu verschaffen. Und das können andere Menschen genauso tun. Ich glaube, tatsächlich bei der ganzen Debatte, dass man, dass es ein tiefer liegendes Problem ist. Also wenn man zum Beispiel jetzt das Buch gelesen hat von Gilda Sahebi, dieses Wie wir uns Rassismus beibringen oder lernen, da wird man dann sehen, dass eigentlich das einer Meistererzählung folgt, was man so in der Politik und Medien einfach verfolgen kann. Das heißt einfach diese rassistische Narrative, die sie haben, sind tatsächlich eine lange Geschichte in Deutschland und eigentlich muss man das aufarbeiten, ehrlich aufarbeiten, wenn man da wirklich was dagegen machen möchte. Und ich glaube, es geht nicht von heute auf morgen, sondern es braucht eine ehrliche Debatte, die ich bisher tatsächlich vermisse, ob es im Bildungsbereich ist, ob es jetzt in Verwaltung ist, in den ganzen Strukturen, die wir vorliegen. Ich glaube, das wäre so ein echter, richtiger, wichtiger Schritt. Ich glaube aber auch, um es jetzt eben nicht negativ zu zeichnen, dass ja viel mehr Stimmen jetzt aufgrund auch von sozialen Netzwerken sich selbst ein Gehör verschaffen und diese Forderung lauter stellen, mit mehr Aufmerksamkeit stellen und letztendlich auch vielleicht zum Interview führen, was wir jetzt gerade hier führen.